Exist Podcast für Gründerinnen und Gründer aus der Wissenschaft.
Das Erfahrungswissen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spielt für jedes Unternehmen eine ganz wichtige Rolle. Die Frage ist nur, wie kann dieses Erfahrungswissen dem Betrieb erhalten bleiben? Damit haben sich der Maschinenbauingenieur André Schuld und der Elektrotechnikingenieur Markus Windisch im Rahmen eines Forschungsprojekts am Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung in Dresden beschäftigt. Dabei herausgekommen ist ein selbstlernendes Assistenzsystem für diejenigen, die die Maschinen in den Betrieben bedienen. Den beiden Wissenschaftlern schien das Produkt so erfolgversprechend, dass sie sich im Juli 2019 selbstständig gemacht und mit Unterstützung von Exist Forschungstransfer die Perox GmbH gegründet haben. Über seine bisherigen Erfahrungen als Unternehmer habe ich mit André Schuld gesprochen. Herr Schuld, Sie haben die Perox GmbH zusammen mit Ihrem Kollegen Herrn Windisch gegründet. Was ist das Besondere an Ihrer Geschäftsidee? Was bieten Sie an? Wie sieht Ihr Geschäftsmodell aus?
In der Regel haben wir versucht, als Ingenieure die Maschinen immer intelligenter zu machen. Also den Menschen als potenzielle Fehlerquelle von Produktionsstörungen irgendwie aus dem Prozess rauszudrängeln. Jetzt haben wir aber in den vielen Jahren bei Fraunhofer erkannt, dass das wenig zielführend ist, weil das Erfahrungswissen von Menschen einfach immer wichtig ist und immer wichtig sein wird, unserer Meinung nach. Und deswegen haben wir eine Software entwickelt, mit der wir künstliche Intelligenz und Psychologie kombinieren können, um Produktionsprozesse effizienter gestalten zu können. Das ist ein selbstlernendes Bedienerassistenzsystem, welches wir da an Maschinenbetreiber und Maschinenhersteller verkaufen.
Mhm. Können Sie mal sagen, wie man sich das so in der Praxis vorstellen kann?
Genau, das ist quasi ein Add-on. Also der Bediener steht mit einem Tablet vor der Maschine und die Maschine hat eine Störung, es gibt irgendein Problem. Dann wird quasi unser System auf dem Tablet, was mit der Maschine verbunden ist, über Algorithmen des maschinellen Lernens die Situation interpretieren und schauen, ob es ähnliche Probleme mal in der Vergangenheit gegeben hat und was damals zu diesen vergangenen Störungen dokumentiert, protokolliert wurde von anderen Mitarbeitern. Der Bediener muss quasi nicht selber suchen bei uns, sondern bei uns sucht das System nach passenden Lösungsvorschlägen, die dann dem Bediener auf dem Tablet präsentiert werden, mit Videos, Texten, Animationen.
Es sucht aber vorher die Fehler, die gemacht wurden, und bietet dafür Lösungsvorschläge an.
Genau. Das ist quasi, man kann sich das vorstellen wie ein großes Forum, wie ein Wiki, wie man es aus dem privaten Bereich vielleicht auch kennt. Dort ist aber immer das große Ding, dass ich quasi selber danach suchen muss. Das heißt, ich brauche die richtigen Schlagworte, ich muss wissen, wonach ich suchen will. Und genau das ersparen wir in unserem konkreten Fall dem Nutzer, indem unsere Software quasi Daten aus der Maschine analysiert mit Algorithmen und dann passende Vorschläge unterbreitet. Weil die Vorschläge, die dort unterbreitet werden, kommen von anderen Kollegen oder vom Maschinenhersteller.
Die Software ist am Fraunhofer Institut in Dresden entstanden. Wie sah dieses Forschungsprojekt aus? Welche Zielsetzungen war dort gegeben?
Das waren tatsächlich verschiedene Forschungsprojekte. Ein Forschungsprojekt hatte zum Beispiel nur das Ziel, diese Algorithmen zu entwickeln, also aus Maschinendaten, Sensordaten, Produktionsdaten eben diese Zustände wiederzuerkennen, also mit den Algorithmen des maschinellen Lernens. Ein anderes Forschungsprojekt, was vom BMBF finanziert wurde, hatte dann eher die psychologische Komponente an Bord. Also wie muss dieses Wissen präsentiert werden? Was treibt Menschen an, so einen Speicher zu nutzen? Wovor haben sie vielleicht Angst? Die Ergebnisse, die aus vielen verschiedenen Projekten da entstanden sind, ist dann quasi das Produkt entstanden.
Das unternehmerische Handwerkszeug, also einem Wissenschaftler ist es ja nicht gegeben, von 0 auf 100 gleich in ein Unternehmen einzusteigen und dort eben auch selbstständig zu arbeiten, beziehungsweise als Unternehmer selbst auch zu arbeiten. Wo haben Sie sich das angeeignet?
Ich glaube, da ist mir tatsächlich die Schule bei Fraunhofer ganz gut geholfen, weil hier als Gruppenleiter oder hatte ich schon Budgetverantwortung und hatte Personalverantwortung, habe meine eigenen Leute eingestellt. Also da war ich schon eine Art kleiner Unternehmer, würde ich heute sagen. So ein Unternehmer ohne Chance und ohne Risiko, weil ich ja quasi Fehler, die ich gemacht habe, nicht direkt zur Insolvenz geführt hätten. Aber man konnte schon ein bisschen ausprobieren, was funktioniert nicht gut, wie kann man Kunden begeistern, wie kann man Mitarbeiter motivieren. Da konnte ich vieles lernen und auch vieles falsch machen tatsächlich, was ich heute für die Perox gut übernehmen kann.
Kommen wir zu Ihrem Unternehmen, der Perox GmbH. Wie hat sich das Unternehmen seit der Gründung entwickelt?
Wir haben sehr früh gegründet, also wir hatten im März 2019 mit dem EFT Phase 1 begonnen und haben direkt im Juli 2019 gegründet, am 2. Juli. Sind jetzt quasi ziemlich genau ein Jahr alt und haben uns deutlich besser entwickelt, als wir uns das selbst als notorische Optimisten hätten vorstellen können. Also wir sind heute 10 Mitarbeiter, die wir aus eigenen Umsätzen bezahlen. Wir kommen also noch ohne Investorengeld aus. Plus die 3 Mitarbeiter, die aus dem EFT-Projekt noch in Anstellung am Fraunhofer bezahlt werden. Wir haben den 3. Preis beim Sächsischen Gründerpreis 2020 gewonnen und sind unter die Top 50 Startups gekommen 2019. Das ist nett, das hilft uns, also ist schön für die Motivation, davon kriegt man aber keine Kunden. Der viel größere Erfolg für uns war eigentlich, dass wir bezahlte Pilotprojekte erhalten hatten, also Unternehmen von uns und unserer Vision begeistern konnten, mit der wir dann unsere Mitarbeiter bezahlen konnten und die Entwicklung weiter voranbringen konnten. Und noch viel schöner war, dass wir bereits die Zusage zu Folgeprojekten erhalten haben. Also dass wir auch nicht nur mit einer Vision glänzen konnten, sondern tatsächlich auch mit den Ergebnissen und unserer Arbeitsweise.
Jetzt ist es ja die eine Sache, mit einem innovativen Produkt auf den Markt zu kommen. Die andere ist aber auch, Unternehmen davon zu überzeugen, dass das tatsächlich funktioniert. Haben Sie da so ein Händchen für, mit Unternehmern zu sprechen? Also gerade die Kommunikation, das Marketing ist ja auch ein erheblicher Erfolgsfaktor bei so einer Sache.
Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, weil wir ja durch diesen B2B-Kontext nicht so Massenmarketing tauglich sind. Also unser Produkt erklärt sich nicht sofort. Das ist jetzt nicht so, dass man das irgendwie in 10 Sekunden mit einem Spot irgendwie erklären könnte, sondern man muss da schon ein bisschen Arbeit reinstecken. Uns hat es aber geholfen, dass wir unsere Kunden sehr gut verstehen. Also dadurch, dass wir viel Zeit in den Produktionsbetrieben verbracht haben, uns mit den Leuten unterhalten haben, also sowohl mit den potenziellen Nutzern, also mit den Bedienern an den Anlagen bis hin zum Controlling, Geschäftsführung, Produktionsplanung, dass wir versuchen zu verstehen, wie so ein Laden funktioniert, wer da mit wem eigentlich arbeitet, welche Daten anfallen, welche Daten gebraucht werden. Und je besser wir so ein Unternehmen verstanden haben, desto besser haben wir auch verstanden, was derjenige, mit dem wir jetzt gerade reden, eigentlich für ein Problem hat. Das sind durchaus sehr, sehr unterschiedliche Probleme. Und so konnten wir quasi unser Produkt so entwickeln und so konzipieren, dass wir möglichst vielen Leuten einen Mehrwert bieten können, um dann quasi auch die entsprechende Unterstützung zu erhalten.
Bei allem Erfolg kommen wir mal zu vielleicht auch den Schattenseiten des Unternehmensaufbaus. Das ist ja nicht immer so ganz einfach. Können Sie sagen, gab es auch bestimmte Hürden, mit denen Sie zu kämpfen hatten?
Ja, also die gab es auf jeden Fall. Das ist, braucht man sich nichts vormachen. Natürlich nach außen hin verkaufen wir immer die guten Seiten, aber es gab natürlich auch viele Probleme, die wir hatten. Rückblickend würde ich sagen, eines der größten Probleme, wie bei vielen anderen auch, war sicherlich die Corona-Pandemie Anfang dieses Jahres, weil wir genau zu dem Zeitpunkt, als dieser ausgebrochen ist, Pilotversuche bei unseren Kunden machen wollten und unsere Kunden daraufhin aber aufgrund der Pandemie ihre Werke geschlossen haben für Externe. Das heißt, wir sind nicht mehr reingekommen. Gleichzeitig waren viele unserer Mitarbeiter, wir haben viele Mitarbeiter mit Familie, die waren dann zu Hause aufgrund von Schulschließungen, Kitaschließungen. Das war auch eine zusätzliche Belastung. Aber gleichzeitig hat es uns als Team auch geholfen, zusammenzuschweißen. Also wir haben gesehen, dass wir so eine Belastungsprobe überstehen. Ansonsten haben wir natürlich, wie jeder andere, auch technische Probleme immer wieder, heterogene Schnittstellen von Maschinen, andere technische Probleme, die uns mal so auf die Füße fallen. Und was wir auch gelernt haben, ist der Aufwand für die Kommunikation. Das heißt, bis man gerade in einem großen Konzern mit demjenigen redet, den man wirklich braucht und auch verstanden hat, was der jetzt eigentlich für Möglichkeiten hat und was ihn selber umtreibt oder sie umtreibt, das braucht viel, viel Zeit, das braucht viel Geduld. Das ist nicht unbedingt unsere Stärke.
Wo treffen Sie Ihre Ansprechpartner? Gehen Sie dazu auf Fachmessen? Rufen Sie an? Wie gehen Sie da vor?
Wir sind auf Konferenzen unterwegs. Ich versuche in Verbänden irgendwie aktiv zu sein, um da unser System vorzustellen. Was auch gut ist, ein guter Punkt für uns war, dass wir relativ frühzeitig einen sogenannten industriellen Beraterkreis aufgebaut haben. Das heißt, Unternehmen, die sich für unser System interessiert haben, die haben wir quasi eingeladen in so einen informellen Beraterkreis. Da sind heute 40 Unternehmen organisiert, wenn man so will. Mit den Unternehmen stehen wir quasi in Kontakt. Da machen wir Probandentests, reden wir mit dem Geschäftsführer über Geschäftsmodelle und so weiter. Und dadurch hat man eine persönliche Beziehung, die man aufbaut, und B, aber auch die Informationen, die man vom Unternehmer hält.
Das ist rückblickend sehr gut gewesen. Welches Interesse haben die Unternehmer da dran, an so einem Kreis mitzumachen?
Es sind verschiedene Unternehmen. Es gibt zum Beispiel Maschinenhersteller, also die solche Produktionsmaschinen herstellen. Die treibt natürlich das ganze Thema digitaler Wandel um. Also heute entwickeln die quasi noch Maschinen und die haben natürlich ein Stück weit, Angst will ich nicht sagen, aber man versucht natürlich irgendwie sich auch mit Softwarelösungen und neuen Technologien aufzustellen und da ist man natürlich sehr interessiert daran zu schauen, was da funktionieren könnte und was vielleicht auch zum eigenen Unternehmen passt. Maschinenbetreiber wiederum haben eher den Wunsch, die eigene Produktion möglichst gut laufen zu lassen und stehen vor der großen Herausforderung, dass insbesondere durch den demografischen Wandel die Leute halt immer häufiger ihren Job wechseln und deswegen immer mehr Erfahrungswissen verloren geht. Das Thema Fachkräftemangel treibt die sehr stark rum. Allerdings ist es häufig so, dass Interesse nicht unbedingt Kaufvertrag ist. Und genau dafür haben wir eben diesen Beraterkreis gegründet, wo wir gesagt haben, okay, du wirst heute noch nicht investieren, das ist in Ordnung, weil es vielleicht noch zu riskant ist. Aber über diese Teilnahme an dem Beraterkreis kannst du quasi Kontakt mit uns halten, bist einer der Ersten, der von neuen Entwicklungen erfährt und kannst dann vielleicht doch, wenn mal irgendwo ein bisschen Geld übrig ist, dann mal so ein Projekt ausprobieren.
Zu guter Letzt, haben Sie noch irgendwelche Tipps oder Ratschläge für andere Gründerinnen und Gründer parat? Worauf sollte man auf jeden Fall achten?
Ich glaube, eins der besten Learnings, die ich für mich so mitgenommen habe, ist, dass man am Anfang, wenn man an seiner Idee arbeitet, für sich selber und im stillen Kämmerchen überlegt, was das sein könnte, dann ist man sehr unsicher. Ne? Dann hat man selber genug Fragezeichen, die so im Kopf unterwegs sind und man versucht, diese Fragezeichen auszuräumen. Und wenn man dann anfängt, mit Leuten drüber zu reden, dann erzählen die einem in der Regel, was alles nicht funktioniert und das trägt dann nicht unbedingt zum Selbstbewusstsein bei. Ich kann aber nur empfehlen, diese Gespräche extrem früh zu nutzen und mit ganz vielen Leuten zu reden. Das ist also mit potenziellen Kunden, mit potenziellen Nutzern, aber auch mit Unternehmern, also auch wenn es um unternehmerische Prozesse geht, das müssen jetzt quasi nicht immer Leute aus der eigenen Branche sein, und extrem viel Feedback einsammeln und dann das zu filtern, was besonders kritisch ist. Also die Leute, die einem auf die Schulter klopfen und sagen, das ist eine super Sache, das ist auch nett, das tut dem Ego gut. Viel besser sind aber die Leute, die aus irgendeinem Grund das irgendwie nicht so gut finden und dann langsam für sich zu analysieren, warum das eben nicht so verstanden wird und dann an der Idee weiter feilen. Und dann eine gewisse Hartnäckigkeit entwickeln, selber immer wieder reflektieren, bin ich auf dem richtigen Weg? Und ganz, ganz wichtig, nie den Spaß verlieren. Also das ist für uns so ein Ding, es gibt sicherlich immer wieder auch schwierige Tage und es gibt auch Abende, wo man zu Hause sitzt und mal so ein bisschen drüber nachdenkt, aber grundlegend, wenn der Spaß dabei ist, wenn der Glaube an die Vision dabei ist, dann bringt das richtig viel und dann kann man auch seine eigenen Ideen sehr gut umsetzen.
Das war der Exist-Podcast. Die Fragen stellte Regine Hebestreit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.